Amen. Glaub mir mal, dass das die Lieder sind, die auf Intensivstationen gesungen werden. Es gibt wunderbare, schöne christliche Lobpreis-CDs und alles ganz toll. Und besonders eine im Auto, die Kinder lieben das. Ich kann überhaupt nicht Schlagzeug spielen, aber irgendwie bei dem Lied fange ich an, im Auto immer rumzutrommeln, weil ich das ganz toll finde alles und super arrangiert. Glaub mir mal, dass das nicht das Lied ist, was gesungen wird, wenn meine Kinder Fieber haben. Das sind ganz andere Lieder. Das sind die ganz einfachen Wahrheiten aus dem Wort Gottes. Gott, du bist gut und du bist gut zu mir. Das sind immer die Lieder, und darum halten sich diese Lieder auch durch Generationen, weil wir immer wieder darauf zurückfallen, weil wir wissen, dass das die Substanz ist und die Essenz von dem, was Gott gesagt hat, nämlich die Wahrheit. Denn irgendwann ist dieses Ganze drumherum eben nur das, drumherum. Und das Eigentliche, wo es drumherum ist, ist das, wo wir immer wieder hin zurückgehen. Gott ist gut und er ist gut zu uns. Amen? Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Vergesst das nicht während der Predigt jetzt. So spätestens nach 45 Minuten werdet ihr denken, okay, Gott ist gut. Gott ist gut. Er hat einen Plan. Wenn ihr eure Bibel mit dabei habt, dann könnt ihr gerne Kolosser 3 mit aufschlagen. Und ich möchte Kolosser 3, die ersten 4 Verse lesen. Und Offenbarung 4. Zwei Bibelstellen zum Anfang. Aber in Kolosser 3... Zuerst die Verse 1 bis 4. Da heißt es, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Irgendjemand hier mit Christus auferweckt worden? Yeah. Ich weiß, Sonntagmorgen, es fühlt sich noch nicht so an. Aber die Bibel sagt, dass wenn ihr in Christus seid, euer alter Mensch ist gestorben, ihr seid eine neue Schöpfung in Christus, auferstanden zur Neuheit des Lebens, dass ihr auch in neuem Leben wandeln könnt, genauso wie Christus auferstanden ist. Preist den Herrn. Also, es heißt, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und der nächste Vers, den ich eingangs lesen möchte, ist in Offenbarung 4 und Vers 1. Offenbarung 4 und Vers 1, da heißt es, nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. So, wir haben heute das gemacht, was gar nicht so viele Christen machen und gar nicht so viele Pastoren mittlerweile heutzutage machen. Wir haben das Buch der Offenbarung gelesen. Ein Vers. War das schlimm? Nö, ne? War okay, oder? Tat nicht weh. Ein Vers, alles in Ordnung. Offenbarung 4, Vers 1. Aber tatsächlich ist es so, dass das Buch der Offenbarung eigentlich ein ganz geniales Buch ist in der Bibel. Und gleich am Anfang der Offenbarung finden wir schon einige Dinge für uns definiert, und wenn wir uns dann auch das Ende der Offenbarung angucken, haben wir eigentlich so einen schönen Rahmen. Wir sehen eigentlich das, was Gott sagt, ist so richtig schön eingerahmt, wenn wir uns zuerst den Anfang angucken des Buches und dann das Ende. Da heißt es zum Beispiel in Offenbarung 1, in den ersten paar Versen heißt es, es ist die Offenbarung Jesu Christi, also nicht die Offenbarung des Johannes, sondern es ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes, gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Glückselig oder gesegnet ist der, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was da drin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Das heißt, zuallererst heißt es, dass die Offenbarung eine Offenbarung des Vaters ist an Jesus Christus und er hat es Johannes überliefert durch den Engel. Aber dieses Buch, wenn wir über das Buch der Offenbarung nachdenken, wenn wir das Buch der Offenbarung lesen, ist eine Offenbarung Gottes. Wir sehen etwas von Gott oder über Gott und über Jesus, was wir vielleicht woanders so nicht sehen. Es ist eine Offenbarung von ihm, etwas, was er offenbart. Und es ist nicht nur eine Offenbarung über zukünftige Ereignisse, sondern es ist auch eine Offenbarung, wo wir sehen, wie Gott ist, was das Wesen Jesu ist, wie Jesus ist, was er spricht. Also es geht nicht nur um, ja, da passieren so ein paar Dinge und ich verstehe das alles nicht, sondern es ist wichtig. Es ist eine Offenbarung von Gott. Und das ist so irgendwie wichtig, oder? Und dann heißt es, dass glückselig oder gesegnet ist jeder, der das Buch liest, der die Worte hört und der sie bewahrt. Das heißt, Gott möchte, dass dieses Buch uns glücklich macht. Gott möchte, dass wir gesegnet sind durch das Buch der Offenbarung. Es liegt ein besonderer Segen. Es wird hier ein Segen genannt. Ich meine, wir wissen, dass das mit dem Wort Gottes immer so ist, aber hier ausdrücklich. Am Anfang dieser Offenbarung, gesegnet, glücklich, glückselig ist der, der diese Worte liest, der sie hört und der sie bewahrt. Das heißt, auf dem Lesen, Hören und Bewahren dieser Worte, da liegt ein Segen drauf. Es ist etwas, was uns zum Segen sein soll, etwas, was uns glückselig machen soll, etwas, was gut für uns ist. Jedes Mal, wenn der Pastor sagt, lasst uns das Buch der Offenbarung aufschlagen, sollten wir alle, hihi, yay. Ich liebe dieses Buch. Gott hat mir dieses Teil der Bibel gegeben, damit ich glücklich bin, damit ich gesegnet bin, damit ich... Und die meisten von euch denken nicht so. Warum? Weil ihr es gelesen habt. Und da sind so ein paar Sachen drin, wo ihr sagt, oh, ich weiß nicht, ob mir das so gut gefällt. Wir sehen dann am Ende der Offenbarung aber zum Beispiel, dass die Bibel, das Neue Testament selten streng über die Leute spricht, die entweder etwas zu dieser Offenbarung hinzufügen oder etwas von dieser Offenbarung, dieser Prophetie wegnehmen. Ziemlich, ziemlich starke und heftige Worte, sehr heftige Konsequenzen für die Leute, die etwas hinzufügen und etwas wegnehmen. Und natürlich ist damit jetzt nicht gemeint, dass ich habe jetzt Offenbarung 1 gelesen, die Verse 1 bis 3, und nur weil ich die Verse 4 bis was weiß ich nicht, heißt das jetzt nicht, dass ich was weggenommen habe von der Prophetie. Sondern damit ist natürlich gemeint, dass als Johannes das aufgeschrieben hat und als es in alle Lande ging, als es vervielfältigt wurde, als es an die Gemeinden verteilt wurde, derjenige, der es dann in der Gemeinde vorgelesen hat, da lag eine Verantwortung drauf, da nichts wegzunehmen, nichts hinzuzufügen, da gab es schwere, heftige Konsequenzen. Warum? Weil wir wirklich sehen können, es ist wahrlich heilige Schrift. Es ist etwas, was Gott gegeben hat. Es ist das Wort Gottes. Und damit sollte man keinen Schindluder treiben. Derjenige, der das vorgelesen hat, derjenige, der die Schriftrolle bewahrt hat, da durfte nichts hinzugefügt, es durfte aber auch nichts weggenommen werden. Gott wollte sicher gehen, dass alles, was er sagt, gehört wird und bewahrt. Und er hat gesagt, wenn wir das tun, werden wir gesegnet. Das heißt, eigentlich ein voll geniales Buch. Und trotzdem diskutieren viele, viele Theologen und auch solche, die sich nicht Theologen nennen, aber die dann doch gerne rumtheologisieren, diskutieren dann doch ziemlich viel über dieses Buch. Und es ist tatsächlich so, dass es sehr, sehr lange gedauert hat, bis die Urgemeinde dieses Wort angenommen hat, universal, allgemein, breit angenommen hat als Wort Gottes, als inspirierte Heilige Schrift. Es fiel denen recht schwer. Es ist eines der letzten Bücher, wo die Christen gesagt haben, ja, das ist das Wort Gottes, das ist Teil von der Schrift, die Gott inspiriert hat. Und wir wissen zum Beispiel, dass es heute immer noch Kirchen gibt, gerade orthodoxe Kirchen, die das Buch der Offenbarung ganz bewusst nie in ihren Gottesdiensten lesen. Aus genau dem Grund, ja, es gehört irgendwie dazu, aber irgendwie wollen wir damit nichts zu tun haben. Und Martin Luther hat das Buch überhaupt nicht gefallen. Und jetzt werdet ihr natürlich alle ganz entsetzt sagen, wie kann denn jemand sagen, das Buch in der Bibel gefällt mir nicht? Vielleicht geht euch das auch so, weil ihm ging das so. Er hat gesagt, das, was ich über Jesus und über Gott sehe in der Offenbarung, kann ich irgendwie nicht vereinbaren mit dem, was ich sonst sehe in den Evangelien und was Jesus sonst so über Gott gesagt hat. Und er ist doch unser Vater im Himmel und er liebt uns doch und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es dann einen Grund und so gab, dass wir ein ewiges Leben haben. Ich kann das überhaupt nicht zusammenkriegen mit dem, was ich jetzt da lese. Das hat er nicht hingekriegt. Und aus dem Grund hat er sich eigentlich auch lieber ferngehalten von diesem Buch. Aber er wusste immer noch, dass er so heilig ist, dass er es trotzdem übersetzt hat und nichts hinzugefügt und nichts weggenommen hat. Aber er hatte ein Problem damit. Und ich weiß, dass es viele Christen gibt, die genau aus dem gleichen Grund ein Problem damit haben. Und es ist nicht nur so, dass es einfach Unterschiede gibt in der Auslegung. Weil, boah, gibt es Unterschiede in der Auslegung der Offenbarung. Massive Unterschiede. Teilweise von, also nicht nur so, ja, bedeutet das jetzt dies oder bedeutet das jetzt das, dieses Zeichen und was soll das jetzt sein? Nee, ganz, ganz grundlegend von, ist das überhaupt eine Prophetie, die heute noch in der Zukunft ist oder sind das alles Dinge, die damals schon passiert sind? Also ganz grundlegende Sachen. Es gibt alle möglichen Arten von Auslegungen, Offenbarung und so weiter, aber das meine ich gerade gar nicht mal. Ich meine, dass es tatsächlich, dass man merkt, auch heute noch, dass es eine Kraft gibt, dass es eine Macht gibt, die versucht, dieses Buch von Anfang an der Gemeinde, dieses Buch von Christen fernzuhalten. Das merkt man. Irgendwie ist es nicht groß Teil unseres, da gibt es ganz andere Sachen, die wir lesen. Und auf der anderen Seite hat man dann aber das Problem übrigens, dass es ganze Gemeinden und Bewegungen gibt, die ihre Lehre fast nur auf dem Buch der Offenbarung aufbauen und das ist genauso verkehrt. Im Gegenteil, das wird dann richtig heftig. Aber Tatsache ist, dass wir durch die gesamte Kirchengeschichte und vielleicht auch du in dir selbst merkst, da ist irgendwas, was dich versucht, von diesem Buch wegzuhalten. Und es ist ja auch klar, weil natürlich mag Satan dieses Buch nicht. Denn wenn ihr mal drin liest, seht ihr, dass es in diesem Buch um den endgültigen Sieg über den Teufel geht, darüber, wie er in alle Ewigkeit bestraft, in alle Ewigkeit verbannt wird, wie Jesus wiederkommt, siegreich als Herrscher, als König der Könige, als Herr aller Herren, mit seiner siegreichen Gemeinde, mit den triumphierenden Heiligen. Und das gefällt dem Teufel natürlich nicht. Und er will auch nicht, dass du das weißt. Es gibt dieses Sprichwort, was wir immer haben, wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, erinnerst du ihn an seine Zukunft. Und das stimmt, weil hier drin stehen die Dinge und Satan weiß, dass das auf ihn zukommt. Also spätestens als zum ersten Mal die Offenbarung des Johannes gelesen hat, nachdem er sie empfangen hat, hat er gedacht, oh oh, ich muss alles tun, dass die Leute nicht wissen, was hier über mich drin steht. Dazu kommt aber, dass es auch unser eigenes Fleisch ist, was dieses Buch nicht so gerne mag, weil es gibt so ein paar Dinge in der Offenbarung, die schätzt unser Fleisch nicht so sehr. Das sind nicht unbedingt die Bibelstellen, wenn du jemandem eine ermutigende Geburtstagskarte schreiben willst, sind das nicht unbedingt die Bibelstellen, die du dir raussuchst. Aber trotzdem stehen sie drin. Und ich habe mit Christen gesprochen, zu mir haben Christen schon gesagt, ich wollte aus der Offenbarung lesen. Und sie haben mich gebeten, es nicht zu tun. Und ich habe gefragt, warum? Ich kriege Angst, wenn ich das lese. Wenn ich das höre, was da passiert, dann bekomme ich Furcht. Und ich frage mich immer, ist es die Furcht des Herrn oder ist es ein Geist der Furcht? Ich weiß, dass diejenigen, die keine Offenbarung haben von dem, was Jesus für sie gemacht hat, vielleicht manche Dinge lesen und echt in Verdammnis kommen, Angst haben, oder Angst um ihre Errettung haben, Zweifel an ihr und so weiter. Jemand, der das nicht versteht, der nicht gefestigt ist in der Gnade, Liebe, Güte Gottes, verstehe ich. Es gibt aber ein paar Christen, da habe ich das Gefühl, die wollen nicht an die Offenbarung ran, weil wir eine Offenbarung von Gott sehen in einer Heiligkeit und in einer Herrlichkeit und in einer Macht und Stärke, wie wir sie selten so deutlich in der Bibel sehen. Vielleicht ein bisschen im Alten Testament, aber da immer noch so irgendwie durch Zeichen, unter brennendem Busch und so weiter. Hier ziemlich deutlich. Tür ging auf, ich sah in den Himmel und da war der Thron und die Macht und die Herrlichkeit und alle waren um sie rum und eine unzählbare Menge stand vor dem Thron und pries den, der auf dem Thron sitzt und das Lamm. Und ziemlich ungefiltert sehen wir es in der Offenbarung. Und natürlich ist das was unserem Fleisch nicht gefällt, denn unser Fleisch will ja unser eigener Gott sein. Und in der Offenbarung werden wir ziemlich schnell und ziemlich deutlich damit konfrontiert, er ist Gott und wir nicht. Und natürlich gefällt es auch unserem Fleisch teilweise nicht. Und die Furcht des Herrn ist nichts Schlimmes. Im Gegenteil, es ist der Anfang aller Weisheit. Furcht des Herrn ist wichtig. Es ist ein Element, das nicht oft gepredigt wird, nicht viel gepredigt wird. Aber was, zum Beispiel, wenn wir das Evangelium predigen. Es klingt immer so, wenn wir das Evangelium predigen, ja, Gott liebt dich so sehr und es geht nur um dich und du bist ja so wunderbar und du bist das Zentrum von Gottes kleinem Universum. Und genauso, genau die gleiche Bibel, die sagt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn geschickt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, ein ewiges Leben hat, nicht verloren geht. Die gleiche Bibel, die sagt, seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir seine Kinder sein dürfen und wir sind es auch. Die gleiche Bibel sagt, dass er das auch gemacht hat zum Preise seiner Herrlichkeit. Dass er es getan hat um seines Namens willen, dass er ein Volk gereinigt hat, befreit hat von aller Ungerechtigkeit, um es für sich zu einem Volk des Eigentums zu machen. Das heißt, genauso sehr, wie er das für dich gemacht hat, hat er das für sich gemacht, weil er es wollte. Weil ihm das Herrlichkeit bringt, weil er sich darin verherrlicht hat. Und es ist ein Aspekt, mit dem wir sehr heftig konfrontiert werden in der Offenbarung. Und den wir vielleicht nicht so oft predigen. Und irgendwie werden wir dann manchmal so ein bisschen unruhig. Unser Fleisch weiß nicht so ganz manchmal, was davon denken. So, wir sind für ihn geschaffen. Wir sind sein Volk. Er ist der König aller Könige. Er ist der Herr aller Herren. Und wir werden immer kleiner, wenn wir die Offenbarung lesen. Wenn wir manche Dinge da lesen, wir lesen Johannes, das Erste, was passiert ist, Johannes sieht Jesus und fällt zu seinen Füßen wie tot. Verliert in seiner Gegenwart alle Kraft. Wiedergeboren, ne, denk mal, sowas, das Bild, was wir immer so haben, wir sind von neuem geboren, wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Ja, preist dem Herrn, wisst ihr, was das heißt? Das heißt, dass wir nicht sofort explodieren in der Gegenwart Gottes. Es heißt immer noch, dass wir zu Boden fallen, wenn wir ihn sehen. Warum? Weil er heilig ist, weil er groß ist, weil er wunderbar ist. Und alles, was wir haben, haben wir sowieso nur, weil er das wollte und weil er uns das gegeben hat. Und das sind alles Dinge, die sehen wir in der Offenbarung. Und nicht nur das, Engel, sogar als der Engel kam, fiel er vor ihm nieder. Das heißt, immer da war immer noch genug Gegenwart Gottes so um den Engel rum, dass er immer noch zumindest auf die Knie gegangen ist und sein Haupt gesenkt hat. Und der Engel schon gesagt hat, nee, steh mal auf, ich bin auch nur ein Knecht. Warum? Weil diese Heiligkeit so offenbar war, dass das seine Reaktion darauf war. Und natürlich ist das etwas, das passt überhaupt nicht in unser Leben und es passt überhaupt nicht in unsere Zeit rein. Es gibt also ganz verschiedene Gründe, warum man oft nicht so ganz an dieses Buch will. Ich will aber an dieses Buch. Und nicht unbedingt, dass wir es jetzt irgendwie durchstudieren, sondern einfach, weil ich ein paar Prinzipien daraus ziehen möchte und daraus holen möchte. Für uns als Gemeinde, aber auch für euch persönlich. Wir sehen zum Beispiel hier nach Offenbarung 1. In Offenbarung 2 und 3 sehen wir, dass Johannes Worte empfängt für 7 Gemeinden. So, und da geht es dann zum Beispiel schon los. Oh ja, aber er redet ja hier nur zu der Gemeinde in Ephesus und danach redet er ja nur zu der Gemeinde in Smyrna und er redet ja nur zu der Gemeinde. Ach, wirklich? Ja, da gibt es ein paar Dinge, die sind tatsächlich spezifisch für die Situation in der Gemeinde, aber es ist doch trotzdem das Wort Gottes, die inspirierte Heilige Schrift an uns, seine Gemeinde. Und deswegen ist es etwas, was wir lesen, hören und bewahren sollen, um gesegnet zu werden. Amen. Dann gibt es andere, die sagen, ja, übrigens, wenn ihr der Logik folgt, müsst ihr sofort den Epheserbrief aus eurer Bibel rausreißen, denn der war ja auch nur an die Gemeinde in Ephesus. Und wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr auch gleich mit Korinther weitermachen und mit dem zweiten Korinther. Und Römer war ja auch nur an die Römer. Irgendwelche Römer hier? Irgendwie? Ja, die Thalia lassen wir gelten. Also du darfst auch Römer rausreißen. Und wenn man der gleichen Logik folgt. Aber natürlich ist es trotzdem etwas, was Jesus zur Gemeinde spricht. Das heißt, der Hauptpunkt hier ist, er spricht es zur Gemeinde. Genauso wie manche Leute sagen, ja, das sind verschiedene Gemeindezeitalter. Lass es verschiedene Gemeindezeitalter sein. Es ist trotzdem das Wort Gottes. Und es ist trotzdem das, was Jesus sagt. Und es ist trotzdem Wahrheit, die wir in unser Leben, die wir lesen, hören und bewahren sollen. Damit wir gesegnet werden. Nicht damit wir einen draufkriegen, damit wir gesegnet werden. Es ist gut für uns. Und natürlich mögen wir all diese Dinge auch nicht lesen, denn am Anfang gefällt es uns ja noch, weil Jesus sagt, oh, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren. Ne, Jesus lobt so total und dann kommen aber auch die anderen Sachen zum Vorschein. Wo er sagt, ich habe auch was gegen dich. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich habe gegen dich, dass du bestimmte Lehren zulässt bei dir in der Gemeinde. Und dann kündigt Jesus sogar Konsequenzen dafür an. Teilweise heftige Konsequenzen. Und dann am Ende kommt er wieder und dann bringt er seine Verheißung. Wie wichtig das ist, dass wenn man diese Veränderung vornimmt, wie sehr es einem zum Segen gereichen wird, wie sehr es einem helfen wird, wenn man darauf hört, was er sagt. Jesus ist Amerikaner. Habt ihr das gewusst? So einmal alles um Mund schmieren, so Honig um Mund. Ah, ich kenne dich und deine Werke und alles ist so super, aber... Und dann einmal links und rechts und dann am Ende kommt wieder, oh, weißt du, und ich habe dich ja so lieb und du bist ja so, ich nenne es das Korrektur-Sandwich. So schön eingepackt in, das mögen Deutsche ja gar nicht. Deutsche, du sag mir einfach, was du willst. Und andere sind dann immer so, es war immer so schön bei Pastor John, wenn ich zu Pastor John ins Büro gerufen wurde und wir über irgendwas gesprochen haben, ich bin rausgegangen, ich habe mich total auferbaut gefühlt und habe hinterher gedacht, der hat mich gerade korrigiert. Er hat mich gerade voll korrigiert. Ich fühle mich gut. Okay. Irgendwie konnte er das. Also kann er immer noch.
Falls er zuhört.
Aber Jesus ist genauso. Jesus kannte sie und Jesus kannte ihre Werke und Jesus hat das Positive genannt und er hat das Negative genannt und er hat gesagt, wo sie verändern sollen und er hat gesagt, wenn sie auf ihn hören würden, das wären die Konsequenzen. Und glaubt ihr nicht, dass die Gemeinde Jesu heutzutage auch davon profitieren kann? Was Jesus der Gemeinde sagt? Ich glaube das. Warum? Weil das inspirierte Heilige Schrift ist, die uns gegeben wurde, damit der Mensch Gottes völlig ausgerüstet ist und zu jedem guten Werk bereit. Und genau darum geht es tatsächlich in Offenbarung 2 und 3. Das heißt, es ist gut. Es ist gut für euch. Ich ermutige euch, das zu lesen. Einfach Offenbarung 1, 2 und 3. Geht ganz schnell, dauert gar nicht lange und trotzdem hört ihr Worte von Jesus an die Gemeinde. Vielleicht bin das nur ich. Ich glaube, dass die Bibel, dass das Neue Testament inspirierte Heilige Schrift ist. Aber Paulus schreibt an die Gemeinde und Johannes und Petrus und all diese Sachen. Und das ist schön und das ist von Gott inspiriert und das ist wunderbar. Aber hier in Offenbarung höre ich tatsächlich, wie der auferstandene Herr Jesus Gemeinden ansieht, ihre Situation kennt und in ihre Situation reinspricht. Völlig ungefiltert durch jede Persönlichkeit von Paulus oder jede Persönlichkeit von Petrus. Ich finde es irgendwie schon cool. Also ich finde es cool. Ich habe nie ganz verstanden, warum Leute damit ein Problem haben. Aber wie gesagt, wir wissen warum. Satan weiß, dass wenn wir das tun, was er sagt, wenn wir die Worte bewahren, werden wir glücklich sein, gesegnet sein, es wird gut für uns sein. Und unserem Fleisch gefällt es natürlich nicht. Also es ist ja völlig klar, warum wir das nicht so gerne mögen. Aber eigentlich voll cool. Vielleicht ein bisschen eher Brokkoli-Spinat cool und nicht so sehr Pommes und Hamburger cool, aber trotzdem gut für uns. Und dann in Offenbarung 4, als Jesus mit dem Ganzen durch ist, und das ist der Vers, den wir gelesen haben, da heißt es, nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Gott wollte also, dass Johannes heraufkommt. Das bedeutet, er bekam eine andere Perspektive, er bekam einen anderen Blickwinkel. Und das ist etwas, was jeder von uns hin und wieder tun sollte. Eine andere Perspektive und einen anderen Blickwinkel bekommen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es viel, viel leichter ist, anderen Leuten Ratschläge zu geben, als es selber im eigenen Leben umzusetzen? Warum? Weil ihr in eurem eigenen Leben in der Suppe sitzt. Ihr seht das Ganze von unten. Ihr seid da drin in der Situation. Andere kommen von außen und schauen sich das von oben, von außen, von der Seite an und können viel besser Ratschläge geben. Darum grinse ich auch immer ein bisschen, wenn jemand zu mir sagt, du kannst das gar nicht nachvollziehen, du bist ja gar nicht in der Situation. Und ich sage immer eben, darum ist mein Ratschlag und das, was ich dir sage, auch viel besser als das, was du gerade machst. Denn ich bin nicht in der Situation. Ich bin viel nüchterner. Ich kann das Ganze ganz anders betrachten, als du es betrachtest. Und in dem Augenblick, wo man dann selber in der Situation ist, sieht es wieder ganz anders aus. Mich hat neulich Pastor angerufen und hat gesagt, Alex, ich habe hier und hier ein Problem, kannst du mir da helfen? Und wie würdest du denn das machen? Und ich habe ihm gesagt, ich würde das machen und dies machen und würde mit denen so umgehen und würde das. Und er hat am Ende des Gesprächs gesagt, boah, vielen Dank, es hat mir so geholfen. Es hat mich jetzt echt gesegnet und vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Und ich gerne... Ich helfe doch gerne anderen Gemeinden, wo ich kann. Und dann legen wir auf und ich gehe nur einmal kurz über den Flur und gehe in Monikas Büro und sage, Monika, warum ist es so viel einfacher, anderen Gemeinden zu helfen, als seine eigene zu leiten? Es war nur eine rhetorische Frage. Sie grinst einfach nur, sie sagt, ja, ne? Aber das ist wirklich so. Das ist, wenn man in der Situation ist, emotional involviert ist, ist es anders. Und wenn man eine Situation aber von außen sieht, von oben sieht, ist es oft viel nüchterner. Das heißt, Blickwinkel, Veränderung der Perspektive ist manchmal echt gut. Wir sehen manchmal einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ist total wichtig. Standardbeispiel, und ich bin so dankbar, dass eigentlich das größtenteils bei uns nicht so ist. Und wenn, holen wir uns da gegenseitig immer ziemlich schnell raus. Weil Pastoren haben immer manchmal so für 0,75 Sekunden, haben sie so diesen kleinen Augenblick, wo man so denkt, oh, wir brauchen Mitarbeiter. Weißt du, wir brauchen Mitarbeiter, wir brauchen mehr Mitarbeiter. Es gibt Leute im Kinderdienst, die sind echt, die leiden, weil sie nie im Gottesdienst sind. Weil es da nicht genügend Mitarbeiter gibt. Ne? Wir brauchen Mitarbeiter. Wer übrigens mithelfen kann beim Abbauen heute, das wäre sehr... Das schätzen wir doch sehr. Aber wenn man mal überlegt, wir als Gemeinde mit dem Aufbau jeden Sonntagmorgen und teilweise bei Sonderveranstaltungen und so weiter, wie viele Leute wirklich mithelfen und nicht nur das, sondern auch bereit sind, sich in Pläne eintragen zu lassen, regelmäßig da sind, viel früher da sind sonntags, wenn man anfängt, das anzugucken, ah Mensch, das schaffen wir doch auch noch. Also es ist wirklich immer dieser Perspektive, dieses... Du musst einfach deine Perspektive verändern. Das heißt nicht, dass wir irgendwo ignorieren, wenn da Missstände sind, aber natürlich ist nichts so schlimm, wie es aussieht. Echt. Wenn ihr das mitnehmen könnt, nichts ist so schlimm, wie es aussieht. Und was Gott hier sagt zu Johannes ist, ich möchte dir eine andere Perspektive geben. Komm hier rauf und ich will dir zeigen, was passiert. Und wir sehen auch in der Offenbarung, sobald er da nach oben kommt, sobald er im Himmel ist, wir sehen, dass er in die geistliche Welt hineinsieht, dass er sieht, wie es im Himmel ist, wie es in der geistlichen Welt ist. Aber auch wenn diese ganzen Ereignisse auf der Erde passieren, sehen wir, wie er sie hauptsächlich aus der geistlichen Perspektive beurteilt. Wie er nicht da einfach nur in irgendwelchen komischen Symbolen spricht, sondern wie er einfach in der geistlichen Welt sieht, wie es geistlich abläuft. Das heißt, das ist etwas, was ich auf dem Herzen habe in den nächsten Wochen. Gar nicht groß Offenbarung studieren, sondern einfach ein paar Prinzipien rausnehmen, dass wir als Gemeinde, aber auch ihr persönlich, dass wir einfach unseren Blickwinkel ein bisschen verändern, unsere Perspektive verändern, eher eine himmlische Perspektive. Wir sind mit Christus auferweckt, das heißt, wir trachten nach dem, was oben ist. Wir trachten nach dem, wo Christus ist. Wir wollen diese geistliche, himmlische Ewigkeitsperspektive haben. Und übrigens, wir brauchen diese Ewigkeitsperspektive. In der Bibel heißt es, dass wenn wir unser Leben nicht leben, aus dieser Perspektive der Ewigkeit, dann werden wir ein echt mieses Leben haben. Das heißt, wenn wir nur Christus vertrauen, wenn wir nur auf Christus hoffen in diesem Leben, dann sind wir die verachtetsten aller Menschen. Warum? Sag doch mal der Urgemeinde, die Märtyrergemeinde, die wo fast alle gestorben sind, die Generation nach Jesus, die fast alle für Jesus in den Tod gegangen sind. Sag denen doch mal, dass sie einfach nur nicht im Glauben gewandelt sind, weil sie keinen Swimmingpool zu Hause hatten. Das war damals gar nicht der Punkt. Und weißt du was? Ich glaube an Wohlstand. Ich glaube, dass Gott uns das geben möchte. Ich glaube, dass Gott uns zum Segen setzen möchte, dass Gott uns segnen möchte und ich glaube, dass das Teil sogar der Erlösung Christi ist. Und wir haben darüber gepredigt und wir haben darüber gelehrt und wir haben die ganzen Sachen online und ihr könnt euch das alles anhören. Das ist alles wunderbar. Aber das ist nicht die Perspektive, aus der wir unser Leben leben. Es ist weder die Grundlage, aufgrund derer wir Lebensentscheidungen treffen, wo ist das meiste Geld, noch ist es die Perspektive, aus der wir unser Leben betrachten. Die Perspektive, aus der wir unser Leben betrachten, ist Ewigkeitsperspektive. Die Ewigkeitsperspektive sagt, ich liebe die Häuser und die Autos und den Urlaub und den tollen Job und alles finde ich ja super toll, aber selbst wenn das alles nicht ist, ich würde trotzdem Jesus dienen. Warum? Weil ich weiß, dass das Ewigkeitswert hat. Weil das etwas für die Ewigkeit bringt. Und das ist das Zweite hier. Er sagt, komm hier rauf, ich will dir eine andere Perspektive geben und ich will dir zeigen, was nach dem geschehen muss. Und das ist das, was ich so ein bisschen mit uns machen will. Ich möchte, dass wir uns Gedanken machen. Erstens, Was passiert denn dann, wenn Jesus wiederkommt oder falls er noch nicht wiederkommt und wir hier sterben, wenn unser Körper stirbt, bevor er wieder auferweckt wird? Was passiert denn dann so in Ewigkeit? Was bedeutet das denn dann für uns? Und hat das, was wir hier heute tun, hat das Auswirkungen auf uns in der Ewigkeit? Und auf der anderen Seite dass wir uns das anschauen unter dem Aspekt, okay, wenn Jesus jetzt noch nicht wiederkommt in den nächsten 40 Jahren, was ich echt überhaupt nicht glaube. Hey, ich wette ja nicht, aber wenn, ich würde alles dafür verwetten, dass es keine 40 Jahre mehr dauert. Aber selbst wenn, würde das irgendwas ändern? Wir würden doch genauso für Jesus leben. Wir würden doch genauso das tun, was er will. Wir würden seinen Willen tun, treu sein mit dem, was er uns gegeben hat. Und ich möchte, dass wir uns Gedanken darüber machen, als Gemeinde, aber auch persönlich. Was hinterlassen wir, wenn wir gehen? Hinterlassen wir die Gemeinde Jesu stärker? Haben wir dazu beigetragen, dass sie wächst, dass der Leib Christi stärker wird? Dass die Gemeinde Jesu gebaut wird und die Pforten der Hölle sie nicht überwinden? Was hinterlassen wir? Was kommt nach uns? Und ich glaube, jede Ortsgemeinde, wenn du Teil einer Ortsgemeinde bist, ich glaube, wenn du wieder gehst aus der Ortsgemeinde, aus welchen Gründen auch immer, dass die Ortsgemeinde stärker sein sollte, weil du da warst. Dass während du Teil dieses Leibes Christi an diesem Ort in der Ortsgemeinde warst, dass du beigetragen hast, dass der Leib Christi dort stärker wird, dass er wächst, dass er an Kraft gewinnt und dass die Gemeinde besser dran ist sozusagen, weil du da warst. So all diese Dinge. Und ich möchte, dass wir einfach ein bisschen unsere Perspektive wechseln. Und wisst ihr was? In der Bibel steht, es wird gut. In der Bibel steht, dass es uns zum Segen sein wird, dass wenn wir seine Worte lesen, wenn wir sie hören und wenn wir sie bewahren, werden wir gesegnet sein und glückselig. Spätestens in der Ewigkeit. Aber wir werden. Und die Frage ist, welche Perspektive haben wir, wie sehen wir unser Leben? Und das ist das, was ich ein bisschen auf dem Herzen habe für die nächsten Wochen. Nicht super lang, sage ich immer. Aber wirklich nicht super lang. Ich bin spätestens Ende Juli im Urlaub. Spätestens da müssen wir durch sein. Aber einfach uns das so ein bisschen anzugucken, einfach ein kleiner Perspektivwechsel eher so Richtung Ewigkeit und was wir jetzt hier tun, was für Auswirkungen es auf die Ewigkeit hat, denn das hat es. Und es soll gute Auswirkungen auf die Ewigkeit haben. Amen? Amen. Okay, preist den Herrn. Lasst uns ihn nochmal loben und preisen und ihr dürft gerne dazu aufstehen, wenn ihr möchtet. Wie gut, so groß war seine Liebe, dass als wir noch Sünder waren, er seinen Sohn gesandt hat, um für uns zum Kreuz zu sterben, um unsere Sünde zu tragen. Und die Bibel sagt, vielleicht würde jemand für einen Gerechten sterben. Aber wer würde denn schon für Ungerechte sterben? Jesus, weil er uns so sehr geliebt hat. So groß ist die Liebe des Vaters, dass wir seine Kinder sein dürfen. Und Jesus hat gesagt, der einzige Weg dahin, um ein Kind Gottes zu werden, um Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater zu haben, der einzige Weg dorthin ist Jesus. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Weil er der Einzige ist, der deine Sünde getragen hat und Sünde ist das, was dich von Gott trennt. Und aus dem Grund möchten wir dich einladen, wenn du das niemals angenommen hast in deinem Leben, wenn du niemals dein Vertrauen da reingesetzt hast, wenn du sagst, Herr Jesus, ich vertraue dir, dass du derjenige bist, der die Strafe für mich bezahlt hat, den Preis für mich bezahlt hat, damit ich Gemeinschaft mit Gott haben kann. Wenn du das noch nie gemacht hast, herzliche Einladung dazu. Wir werden in Kürze, wenn wir den Gottesdienst schließen, hier vorne ein Team haben, würden gerne mit dir beten. Du kommst nicht zu einer Organisation, du musst hier nichts unterschreiben, dass du irgendwie Teil von Rema wirst oder sowas. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass du Jesus kennenlernst. Dass du eine Beziehung zu Gott hast, zu deinem himmlischen Vater. Die Bibel nennt das neues Leben. Wir haben es gelesen. Dein alter Mensch stirbt und du bekommst ein neues Leben. Ein Leben, das verborgen ist in Christus. Niemand hier in diesem Raum, der das jemals gemacht hat, der diese Entscheidung getroffen hat, bereut es. Niemand steht hier und sagt, hätte ich es mal nicht gemacht. Jeder würde sagen, hätte ich es mal viel früher gemacht. Darum herzliche Einladung dazu. Vergiss es nicht. Wenn du hier bist Und du bist Christ, aber du bist noch nie erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Die Bibel nennt das Geistestaufe, Kraft aus der Höhe. Wenn du das noch nicht empfangen hast, das ist auch ein Geschenk, das Gott für dich hat, etwas, was Gott in dir wirken möchte, in deinem Leben wirken möchte. Und es ist gut und es ist wichtig, gerade in dieser Zeit. Die Bibel sagt, wir empfangen Kraft, seine Zeugen zu sein. Wir brauchen alle Kraft, die wir haben können in dieser Welt. Darum, wenn du das bist und du hast es noch nie empfangen, komm einfach nach vorne. Wir zeigen dir auch gerne in der Bibel, warum wir das glauben, was das bedeutet. Und wie immer, wenn du Gebetsanliegen hast, wir beten gerne mit dir. Wir werden ein Team hier vorne haben, das für dich bereitsteht. Komm einfach nach vorne. Aber Gott ist gut und er erhört Gebet. Es ist keine psychologische Praxis, die uns hilft, irgendwie eine Last von uns zu nehmen, sondern wir gehen zu einem echten Gott, der uns sein echtes Wort gegeben hat mit echten Verheißungen und wir beten und er erhört echt Gebet. Das heißt, nehmt das gerne in Anspruch, wir würden euch da gerne helfen. Ansonsten wünsche ich euch eine glückselige Woche.